Ich freue mich, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern können, dürfen. Johanna, und du hast uns gleich einen guten Einstieg gegeben. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Vielleicht könnte man so die Predigt heute überschreiben. Oder ich habe in den Godeleitzettel reingeschrieben, zwei ungleiche Schwestern. Oder ich könnte auch sagen, zwei Herzen schlagen in unserer Brust. Es geht heute um Martha und Maria, vielleicht habt ihr es schon entdeckt. In Lukas 10, die Verse 38 bis 42, können wir diese Geschichte finden. Da lesen wir, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf und es war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine lässt dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr die Geschichte lest. Ich habe immer ein bisschen Mitleid mit der Martha. Da schuftet sie, da schafft sie, da macht sie und dann kriegt sie auch noch einen Anschiss. Eigentlich ganz unschwäbisch, diese Geschichte. Aber schauen wir vielleicht ein bisschen genauer rein. Und ich habe eines festgestellt, wenn wir ganz ehrlich sind, stellen wir nicht fest, in jedem von uns schlägt das Herz einer Martha, vielleicht einer Maria, vielleicht auch beide Herzen ein Stück weit. Und wenn wir jetzt einfach denken, Jesus hätte Martha für ihr Schaffen verurteilt, dann müssen wir doch ein kleines bisschen genauer in die Geschichte hineinschauen. Es ist schon über 40 Jahre her, als ich meine Ausbildung zum orthopädischen Schuhmacher gemacht habe. Das war eigentlich mein erster Job und auch meine erste Lebenslinie, der ich folgen wollte. Die Firma meiner Eltern übernehmen, Schuhmacher sein, ein Schuhgeschäft und Schuhe verkaufen und so weiter. Aber ich erinnere mich an einen der ersten Sätze meines Lehrmeisters, der mir gesagt hat, ich glaube es war der erste oder zweite Arbeitstag, arbeite nie mit stumpfem Werkzeug. Das ist mir bis heute hängen geblieben. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ist mir der Satz wieder eingefallen. Und was es damit auf sich hat, entdecken wir vielleicht so durch diese Botschaft hindurch. Wer schon mal versucht hat, Leder mit einem stumpfen Messer zu schneiden, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Und so habe ich jeden Abend die Messer für den Lehrmeister, für den Gesellen und für mich scharf gemacht. In der Regel waren es so 6 Messer gewesen, die ich da jeden Abend am Schleifstein abziehen durfte. Das Messer und der Schleifstein, sie gehören zusammen. Und wer sich diese Zeit zum Schleifen nicht nimmt, der hat den lieben langen Tag eine Plage, mit dem stumpfen Messer zu arbeiten und durch den Tag zu kommen. Ja, und was hat's mit dem Messer und mit den beiden Schwestern wohl auf sich? In Lukas 10, Vers 38 wird uns Folgendes berichtet, da heißt es im ersten Vers, also im 38. Vers, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Bisher hat sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Was hier so unscheinbar klingt, es war ein echter Akt. Die nahm ihn auf, ist gesagt mit einem Satz, aber getan mit viel Arbeit und Mühe. Es ging nicht nur darum, den Tisch für Jesus zu decken, sondern für mindestens 13 Personen. Denn wer Jesus aufnimmt, der nimmt auch alle seine Jünger mit auf. Und es ging auch nicht darum, dass man mal schnell zum Döner geht und was holt oder zur Pizzeria und den Lieferservice bestellt. Nein, das gab es damals nicht. Es ging um gelebte Gastfreundschaft. Man schlachtete ein Schaf oder eine Ziege, man bereitete Beilagen zu, man richtete den Tisch, man sorgte für Getränke. Und bei mindestens 13 überraschenden Gästen, weil man hatte nicht das Handy, wo man schnell eine SMS schicken konnte und sich ankündigen konnte, hatte jeder im Haus alle Hände voll zu tun, um den Besuch zu bewirten. Und ich möchte heute Morgen nicht nur Marthas Korrektur anschauen, sondern was du, was ich, was wir lernen können aus diesem Text. Unser Text sagt uns, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Martha war eine Frau, die die Gabe der Gastfreundschaft echt gelebt hat. Gastfreundschaft ist immer gelebte Beziehung. Wieder und wieder lesen wir im Neuen Testament, wie Gastfreundschaft eigentlich ein Ausdruck von gelebtem Glauben ist. Paulus schreibt den Römern, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Römer 12, Vers 13 können wir das lesen. Oder im Hebräerbrief lesen wir, gastfrei zu sein, vergesset nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also was Martha hier gemacht hat, war eigentlich ein Ausdruck von gelebtem Glauben. Es war eigentlich gelebtes Evangelium gewesen. Und ich habe mir so gedacht, als ich durch diesen Abschnitt gelesen habe, ja, da könnten wir in Deutschland echt was lernen, auch als Christen echt was lernen, was gelebte Gastfreundschaft angeht. Ich sage es immer wieder, ich habe ja viele Jahre auf den Philippinen gelebt, da war das ganz anders gewesen. Da bist du wo angekommen und schon ist jemand geflitzt und hat eine Cola geholt und schon hat jemand die Küche angeschmissen und hat was vorbereitet. Also wenn du in der nicht westlichen Welt mal unterwegs warst oder gelebt hast, dann weißt du, Gastfreundschaft zählt in 80% der Welt bedeutend mehr als hier bei uns. Durch Gastfreundschaft entsteht Beziehung und dort werden wir auch Gast im Leben des anderen. Ich weiß nicht, ob wie du es schon erlebt hast, wenn du mal jemanden zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken eingelebt hast, plötzlich entdeckst du Dinge bei dem anderen, die du bisher nie gekannt hast. Man lernt sich kennen, man kommt sich näher. Aber es hat auch einen Preis. Und da war die finanzielle Seite für Martha gewesen, wisst ihr, es war nicht schnell mal ein bisschen mehr Wasser in die Suppe leeren, nein, es war mindestens 13 Männer aufzunehmen, den Tisch zu richten, vielleicht schnell zum Nachbarn zu flitzen und ein paar Stühle ausleihen, hat man damals nicht gebraucht, weil man lag ja zu Tisch, ne? Aber den Tisch ein bisschen zu verlängern und zu vergrößern, eine Mahlzeit zu beschaffen. Und auch die praktische Seite war nicht ohne. Eben, es bedeutete schuften, kochen, backen, bedienen. Jesus aufzunehmen, meinte damals, du hast neben ihm alle seine Jünger mit am Tisch. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Jesus aufnehmen ist mehr als nur den Erretter ins Leben zu lassen oder den Problemlöser zu empfangen oder den Heiland in dein Leben kommen zu lassen, sondern mit ihm kommen Prozesse der Veränderung, der Erneuerung. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Jüngerschaft. Es geschieht Veränderung aus der Begegnung mit Gott. Zachäus ist uns hier so ein ganz praktisches Beispiel, wie da, wo wir Jesus in unser Leben hineinlassen, wo wir ihn einladen, Dinge sich grundlegend verändern. Im nächsten Vers lesen wir davon, dann von Maria, der Schwester von Martha, das Folgende. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen. Und sie hörte seiner Rede zu. Vers 39. Auch von ihr können wir was lernen heute Morgen. Maria war nicht die Frau, die einfach den Status quo gelebt hat. Nein, sie hat den Status quo verlassen. Sie hat die vorgegebene Rolle der Küchenhilfe verlassen. Sie hat sich damals in die übliche Männergesellschaft hineingewagt. Wisst ihr, theologische Themen zu reden und zu diskutieren, das war damals nicht Frauensache gewesen. Da waren die Männer eigentlich unter sich. Und doch spürte sie, dass Leben von den Worten Jesu ausgegangen ist. War nicht die Begegnung mit Jesus für sie ein Weg in die Freiheit? War nicht ihr Leben früher gefangen und geknechtet, besetzt von dämonischen Bindungen gewesen und in Jesus kam Befreiung für sie? war da nicht auch Dankbarkeit für das, was er in ihrem Leben in der Vergangenheit schon getan hat? Und wir wissen, dass Jesus die Herzenshaltung dieser Maria wertschätzt, ihren geistlichen Hunger wertschätzt. Und deshalb sagt er zu Martha, Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Ja, es stimmt tatsächlich, diese Verse passen nicht so richtig in unsere schwäbische Mentalität. Der Faule wird gelobt und der Schaffige gerügt. Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Martha hat es doch gut gemeint. Und es kann doch nicht schlecht sein, dem Hungrigen etwas Gutes zu tun, etwas zu kochen, dem Durstigen ein erfrischendes Getränk zu servieren. Aber wo lag wirklich das Problem? Irgendwie, ich kann Martha sogar verstehen und vielleicht wäre meine Reaktion in dieser Situation genau haarscharf die gleiche gewesen. Wir lesen weiter in Vers 40. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine lässt dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und dieser Vers ergibt mir so einen kleinen Einblick hinein in Marthas Herz. Ja, sie meint es gut, sie gibt ihr Bestes. Mensch, Jesus müsste es doch wahrnehmen, dass ich hier in der Küche schaffe und schufte, dass ich hier Hilfe brauche. Warum schert sich eigentlich meine Schwester überhaupt nichts darum, dass die ganze Last auf mir liegt? Kennen wir auch solche Fragen? Wir stellen sie vielleicht nicht so laut, wie Martha das getan hat. Und doch haben auch solche Fragen in unseren Köpfen manchmal doch Raum. Das Vergleichen miteinander. Wer ist wie unterwegs? Wer tut was? Wer trägt die Last der Verantwortung und so weiter? Gott, kümmerst du dich eigentlich um mich? Ist es dir eigentlich egal, wie es mir geht? Gott, ich kämpfe schon so lange mit dieser Krankheit. Gott, ich kämpfe doch schon so lange mit diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Gott, ich hab dich doch lieb. Ich bin doch mit dir unterwegs. Du musst doch irgendetwas tun. Und wenn es nicht tut, denken wir dann nicht, wir hätten es doch besser verdient? Ich stelle fest, manchmal ist auch in unseren Köpfen so ein Stück, ich habe Gott was gegeben und dann muss er mir doch etwas zurückgeben. Das kann doch nicht sein, dass ich durch eine schwierige Phase gehe, wo ich ihm doch das und das und das gemacht habe. Und wenn er es nicht tut, bin ich nicht schnell so wie Martha, dass ich sage, Gott, kümmerst du dich eigentlich um mich? Sie sagt, Jesus, kümmert es dich nicht? Jesus, ist es dir eigentlich egal, wie es mir geht? Falls du diese Gedankengänge gar nicht kennst, mir jedenfalls sind sie bekannt. Aber wann fangen diese Gedanken an, sich in unseren Köpfen einzunisten? Und ich habe für mein Leben und mich auch bei Martha was entdeckt oder auch dieses Denken von Martha entdeckt. Wisst ihr, es ist gefährlich zu dienen und zu arbeiten, zu tun und zu machen und dabei müde zu werden. Wisst ihr, der tägliche Kampf unseres Alltags, Johanna hat uns vorhin bei der Einleitung schon ein paar Gedanken dazu gegeben, der tagtägliche Wahnsinn von Arbeit, von Familie, von Beziehungen, von Dingen, die von uns erwartet werden und so weiter, von Dienen und Arbeiten, er macht uns müde und immer wieder müde. Und es ist gefährlich, wenn wir müde werden, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und manchmal sind wir in so einem Hamsterrad drin und es dreht sich und es dreht sich und es dreht sich und als könnten wir nicht mehr abspringen. Und wir werden müde und wir machen weiter. Und genau an dieser Stelle habe ich mich an diesen Spruch von meinem Lehrmeister in der Vorbereitung erinnert. Arbeite nie mit stumpfem Werkzeug. Denn Marthas Problem war nicht die viele Arbeit, Marthas Problem war nicht die Gastfreundschaft, Marthas Problem war nicht die Küche und der Dienst und die Dinge, die sie getan hat. Nein, Marthas Problem war, dass sie vor lauter Arbeit die Zeit der Stärkung, der Ausrüstung, ich sag's mal so, des Messerschleifens vergessen hat. Und mit stumpfen Messern wird die Arbeit schwer. Und auch in deinem tagtäglichen Leben, in deinem Dienst für Gott, in den Dingen, in denen du aber auch tagtäglich so unterwegs bist, kann es schwer werden, mit stumpfem Messer zu arbeiten. Und deshalb brauchen wir diese Zeit immer wieder an den Füßen Jesu, die Maria für sich so genommen hat, damit wir Kraft tanken. Damit wir uns wieder neu ausrichten, damit wir uns wieder neu justieren, damit das Messer wieder scharf wird, um dem alltäglichen Wahnsinn zu begegnen zu können und mit ihm oder mit einem scharfen Messer, ich sag mal, ausgerüstet, justiert, gestärkt durch unsere Tage gehen zu können. Martha aber machte sich viel zu schaffen. Ich sag's immer wieder, Martha muss tatsächlich Schwäbin gewesen sein. Und auch wir haben viel zu schaffen und das Schaffen ist auch nicht unser Problem. Aber wo setzen wir die Prioritäten im Leben? Wo setzen wir unsere Prioritäten, ohne sie mit Gottes Prioritäten abzugleichen? Und wir verlieren uns in unseren Zielen, in unseren Sichtweisen. Und was wir benötigen, ist in unseren Spitzfindigkeiten und Sichtweisen, ist immer und immer wieder vom Wort Gottes, von den Worten Jesu her justiert, ausgerichtet zu werden. Und das ist, was Jesus im nächsten Vers, im Vers 41 gemacht hat. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus muss zweimal ihren Namen rufen, weil sie war so in ihrem Hamsterrad, sie war so in ihren Gedankengängen zu unterwegs gewesen, er musste sie rausholen und es hat gar nicht gereicht, dass er nur einmal Martha gesagt hat, er musste es gleich zweimal rufen. Das Problem ist, dass Martha nur noch Arbeit im Kopf hat. Sie verliert sich im Tun und sie vergisst das Hören. Martha nimmt das Messer in die Hand, obwohl es längst stumpf geworden ist. Sie müht sich ab damit und sie vergisst den Schleifstein. Und Jesus, was macht Jesus? Er deckt in einer feinen, seelsorgerlichen Weise das Problem einer Martha auf. Jesus zeigt ihr, das eigentliche Problem, Martha, ist nicht deine faule Schwester, sondern deine Sorge und deine Mühe. Sorgen ist das Gegenteil von Gottvertrauen und Gelassenheit. Martha macht sich viele Sorgen. Gleichzeitig zweifelt sie daran, dass Jesus sich um sie sorgt. Herr, kümmert es dich nicht? Sie wird das sein, was ihr Name beinhaltet. Ihr Name bedeutet eigentlich Herrin. Und sie will alles im Griff haben. Sie will die Kontrolle über alles behalten. Und wenn sie die Kontrolle hat, dann ist das Leben okay. Und deshalb ist sie voller Unruhe. Und Jesus will Martha helfen. Und das tut er, indem er ihr den Blick auf ihr eigenes Leben aus einer Himmelsperspektive zeigt. Schau doch in den Spiegel und sieh, wie dich die Sorge und wie dich die Unruhen plagen. Du mühst dich ab und wenn du so weitermachst, dann wirst du bald am Ende sein. Weißt du, und ich glaube auch für dich und für mich ist es wichtig, mal so im Leben in den Martha-Spiegel hineinzuschauen und zu sehen, wie sehr wir doch mit einer Martha verwandt sind. Wie wir uns doch oft über unsere Arbeit, über unsere Leistung definieren, unsere Identität in den Dingen finden, die wir tun, aber nicht in dem, wie sehr wir im Herzen Gottes angebunden und angedockt sind. Wie sehr dein und mein Leben Wertigkeit beim Vater im Himmel hat und nicht in deiner Leistung und in deiner Karriere und in den Dingen, die du gut machst. Wie wir uns so viele Sorgen machen und innerlich manchmal rotieren, wie wir meinen, wir alle müssen so sein, wie wir es sind und es so machen wie wir. Geht es uns nicht manchmal auch darum, dass wir im Sorgen ganz vergessen, unsere Sorgen bei ihm abzugeben? All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für uns, hat uns der Petrus gesagt. Und ich glaube, das Martha-Problem ist ein Problem, das es vor 2000 Jahren schon gegeben hat. Und es ist ein Problem, mit dem jede Generation und auch du und ich mit Sicherheit wieder und wieder konfrontiert sind. Und ein zweites können wir in unserem Martha-Spiegel vielleicht so erkennen. Martha dachte, alle müssen so sein wie ich. Wisst ihr, Martha bittet Jesus eigentlich gar nicht um eine Lösung für dieses Problems, sondern sie liefert ihm gleich die Antwort. Sie sagt, sag doch, dass meine Schwester mir endlich helfen soll. Sie sagt nicht, Jesus, ich bin überfordert in meiner Küche, was hast du denn für eine Lösung? Sondern sie weiß gleich, wie man das Problem löst. Zumindest jetzt endlich soll Jesus doch Maria in die Küche scheuchen und Martha endlich mal recht geben. Alle sollen hören, dass Martha mit ihrem Nicht-Aufhören-Können genau das Richtige tut. Martha macht ihr eigenes Verhalten zum Maßstab für alle anderen. Sie will, dass ihre Schwester genau so ist wie sie. Und wenn ich mich krumm und bucklig arbeite, dann soll sie es schließlich auch tun. Und wenn ich überfordert bin und wenn das Leben für mich schwer geworden ist, dann soll es für die anderen doch wenigstens genauso sein. Und wenn ich nicht zuhören kann an den Füßen von Jesu, dann soll es die Maria auch nicht tun können. Jesus soll Maria zu einer Martha machen. Alle müssen so sein wie ich. Marthas Virus, ich glaube, er ist auch heute noch sehr ansteckend. Und gerade auch in den Herausforderungen der momentanen Pandemie, glaube ich und begegnet es mir immer wieder. Wenn ich so denke, wie ich denke, dann müssen alle anderen auch so denken, wie ich denke. Lasst uns darauf achten, dass wir den anderen in seiner Unterschiedlichkeit, in seiner Sichtweise respektieren und stehen lassen. Marthas Problem ist nicht die Einladung der Gäste. Marthas Problem ist nicht die Arbeit in der Küche. Nein, es ist die Mühe, weil sie hat vergessen, ihr Messer zu schleifen. Jesus selbst sagt, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein sollen. Wir alle kennen den Ausspruch ora et labora, was sinngemäß bedeutet, bete und arbeite. Beides gehört zusammen. Meine Zeit mit Gott, der Fokussierung auf ihn, es ist innere Arbeit. Und meine Zeit mit Gott, des praktischen Lebens, des praktischen Licht und Salz sein, Zeugnis sein, des praktischen Dienstes auch für die Gemeinde und für das Reich Gottes. Ihm im alltäglichen Leben, egal ob an der Arbeitsstelle, in der Schule, in der Familie oder eben auch in der Gemeinde, wo beides in einem gesunden Wechselspiel stattfindet, wird es zu einer Kraft für unser geistliches Leben. Und wenn Jesus dann im Vers 42 sagt, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden, dann ist es nicht sein Anliegen, dass er Martha abwertet, dass er ihren Dienst geringschätzt, dass er sagt, hock dich doch auch zu meinen Füßen hin. Nein, ich glaube, er sagt auch nicht, was du tust, ist schlecht und was Maria tut, ist super. Was er sagt ist, schau Martha, Maria schleift gerade ihr Messer. Und auch du brauchst es ab und zu mal. Für uns ist diese Geschichte dieser beiden Schwestern so eine Einladung, neben all unserem Tun, das Messer wetzen, das Messer schleifen nicht zu vergessen. Eine Einladung, vielleicht deine Bibel mal wieder aufzuschlagen und dort Orientierung für deine Tage zu finden. Eine Einladung, uns wie Martha von Jesus justieren zu lassen und damit wieder neu uns ausrichten an einer Himmelsperspektive und unseren eigenen Blick, der sich vielleicht in dem einen oder anderen Mechanismus verloren hat, wieder neu zu schärfen oder schärfen zu lassen. eine Einladung zur Jüngerschaft. Neben Martha und Maria waren da noch 12 Jünger und heute bist es du und ich, für den diese Geschichte von Bedeutung ist. Und weil die Antwort Jesu auf Marthas Problem auch eine Antwort für dein und mein Leben ist, ich glaube, gerade deshalb wurde auch diese Geschichte in unsere Bibel hineingeschrieben, in das Wort Gottes hineingeschrieben. Weil ich glaube, es ist nicht Marthas Problem, es ist nicht dein und mein Problem, es ist ein menschliches Problem, dass wir dabei sind, uns über uns selbst zu definieren, dass wir dabei sind, uns mit anderen zu vergleichen, dass wir glauben, wir sind immer die armen schwarzen Kater, die Benachteiligten sind, dass wir und so weiter. Und dabei die Perspektive Gottes für dich und dein Leben und mein Leben vergessen. Ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir Menschen sind, die wie Maria immer und immer wieder Momente finden, um an den Füßen Jesu zu Hause zu sein, dass wir dort unsere Identität und Wertigkeit finden, dass wir dort unsere Würde finden und uns diesen guten Teil, den Jesus als den guten Teil nennt, nicht durch nichts, auch durch keine Lebensumstände, auch durch keine Herausforderungen der Tage, in denen wir stehen, nehmen lassen. Gott segne dich, in dieser nächsten Woche zu wissen, wann du dein Messer schleifen musst. Amen. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein oder zwei Lieder, gell? Und da möchte ich dich vielleicht einladen, auch so einen Moment für dich zu nehmen und zu sagen, Jesus, ja, an der Stelle möchte ich mich justieren lassen. An der Stelle möchte ich auch eine Antwort geben an dich, auf das, wo du mich an Maria oder Martha erinnert hast.